Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Nahostkrise, Ukraine-Krieg, globale Machtkämpfe. Wie hängt alles zusammen? Ein Meinungsartikel von Sergei Alexaschenko, bearbeitet von Dirk Blö vom 14. März 2026. Am Mikrofon Alexander Sieber. Von Ölhandel über militärische Allianzen bis hin zu langfristigen geopolitischen Strategien. Wirtschaftsforscher Sergei Alexaschenko ordnet im Interview mit Epoch Times ein, wie sich die mächtigsten politischen Akteure der Zeit zueinander verhalten und ob Chancen auf Annäherung bestehen. Die von den USA vermittelten Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine kommen bislang nicht voran. Nun blickt die Welt auf einen weiteren Krisenherd im Nahen Osten. Hinter den aktuellen Konflikten steckt ein kompliziertes Geflecht wirtschaftlicher und geopolitischer Interessen. Der russische Wirtschaftsforscher Sergei Alexaschenko erklärte im Interview mit Epoch Times, welche Rolle Russland für die USA spielt, welches Interesse China am Ukraine-Krieg hat und wie der Bruch zwischen Russland und den europäischen Staaten überwunden werden könnte. Sergei Alexaschenko war von 1993 bis 1995 stellvertretender Finanzminister Russlands, anschließend bis 1998 stellvertretender Chef der russischen Zentralbank, bevor er zunehmend in Opposition zum Kreml trat. 2014 verließ er Russland als politischer Flüchtling. Heute steht er an der Spitze der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung am New Eurasian Strategy Center, NEST, NEST. Herr Alexaschenko, beeinflusst die neue Eskalation im Nahen Osten die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine? Alexaschenko, die geplanten Verhandlungen in Abu Dhabi wurden verschoben. Das zeigt, dass die Entwicklungen rund um den Iran durchaus Einfluss auf die Gespräche haben. Dennoch ist es aus meiner Sicht noch zu früh, daraus strategische Schlussfolgerungen zu ziehen. Viel hängt davon ab, wie lange dieser Krieg dauert. Fest steht allerdings, militärische Operationen im Iran und in der Region lenken die Aufmerksamkeit von Präsident Donald Trump kurzfristig weg von der Ukraine. Epoch Times. Unterstützt Russland das Mullah-Regime militärisch? Alexaschenko. Zwischen Russland und dem Iran gibt es eine umfassende Vereinbarung über alles Mögliche. Freundschaft, militärische Unterstützung und so weiter. Allerdings gab es keine Formulierung, dass Russland im Falle eines Angriffs dem Iran helfen müsse. Wir sehen nun den zweiten Angriff der USA innerhalb eines Jahres und Russland hat nicht eingegriffen. Russland lieferte dem Iran zeitweise Waffen und Verteidigungssysteme, allerdings nur in geringen Mengen. Während des 12-Tage-Kriegs im Juni 2025 wurde die Luftverteidigung des Iran weitgehend zerstört und Russland lieferte keine neuen Systeme, um sie wieder aufzubauen. Epoch Times. Welche Folgen hat der Iran-Krieg für die russische Wirtschaft? Alexaschenko. Ich würde nicht sagen, dass der Konflikt im Iran wirtschaftlich große Auswirkungen auf Russland hat, denn der Handel zwischen beiden Ländern war ohnehin nicht stark ausgeprägt. Russland hat zwar versucht, wirtschaftliche Kooperationen mit dem Iran aufzubauen, indem es mit seinen eher einfachen Maschinen, Ausrüstungen und Produkten bestimmte Marktsegmente im Iran zu erschließen suchte. Dies war jedoch nur begrenzt erfolgreich. Ein wichtiger Handelsbereich zwischen beiden Ländern ist Getreide. Russland ist ein wichtiger Weizenlieferant des Iran. Doch auch hier ist die wirtschaftliche Bedeutung insgesamt überschaubar. Epoch Times. Und wie sieht es mit dem Ölgeschäft aus? Alexaschenko. Es ist kein Geheimnis, dass steigende Ölpreise Russland zugutekommen. Vor der militärischen Operation der USA und Israels gegen den Iran lag der Durchschnittspreis für russisches Exportöl laut dem russischen Wirtschaftsministerium bei $44,60 pro Barrel. Russland exportiert täglich 6,8 bis 7 Millionen Barrel, einschließlich Raffinerieprodukten. Bei einem heutigen Preis von $80 pro Barrel bedeutet das zusätzliche Einnahmen von rund 240 bis 250 Millionen Dollar pro Tag. Etwa 60% dieser Summe fließen in den Bundeshaushalt, also rund 150 Millionen Dollar täglich. Aufgrund der Steuerregelungen wird dieser Betrag jedoch erst Ende April im Haushalt verbucht. Die russische und iranische Wirtschaft sind ziemlich ähnlich. Beide sind stark von der Ölproduktion und dem Export abhängig. Dadurch stehen sie in Konkurrenz zueinander, vor allem weil beide Länder unter westlichen Sanktionen leiden. Sie konkurrieren um Märkte in China und Indien und versuchen, ihr Öl zu einem günstigeren Preis anzubieten. Epoch Times. Ihrer Einschätzung nach hängt der Handel zwischen China und Russland stark von der Entwicklung der globalen Ölpreise ab. Rücken beide Länder jetzt wirtschaftlich näher zusammen? Alexaschenko. Das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Kurzfristig hat Russland nur sehr begrenzte Möglichkeiten, seine Ölexporte nach China schnell zu erhöhen. Russland verfügt über zwei Pipelines nach China, die zusammen etwa 40 Millionen Tonnen Öl pro Jahr transportieren können. Außerdem gibt es einen Hafen im fernen Osten mit einer Kapazität von 80 Millionen Tonnen pro Jahr, wovon ein großer Teil nach China geht. Insgesamt exportiert Russland also etwa 100 Millionen Tonnen Öl nach China. Neue Pipelines können kurzfristig nicht gebaut werden, weder nach China noch in den fernen Osten. Der Bau würde Jahre dauern. Außerdem achtet China darauf, bei bestimmten Rohstoffen nicht zu stark auf einen einzigen Anbieter angewiesen zu sein. Epoch Times. Welche Alternativen hat China, um seine Ölversorgung zu sichern? Alexaschenko. Es gibt zwar weitere Exportmöglichkeiten über die Ostsee, doch wenn man Öl von dort nach China transportieren möchte, dauert das etwa 50 Tage. Selbst wenn heute ein Abkommen unterzeichnet würde, käme das Öl erst rund 2 Monate später an. Ob China oder chinesische Unternehmen bereit wären, dieses Risiko einzugehen, ist unklar. Wir müssen auch berücksichtigen, dass weltweit große Mengen Öl auf Tankschiffen gelagert werden, sogenanntes Floating Storage. China könnte also bei dringendem Bedarf zusätzliches Öl auf dem Spotmarkt kaufen. Allerdings besitzt China selbst enorme Ölreserven, mehr als 1,2 Milliarden Barrel. Das entspricht rund 3 bis 4 Monaten seiner Importmenge. Deshalb sehe ich derzeit kein Interesse Chinas, seine Ölimporte aus Russland kurzfristig deutlich zu erhöhen. Wahrscheinlich wird China zunächst abwarten, wie sich die Krise im Nahen Osten entwickelt. Epoch Times. Wie würden Sie die Beziehung zwischen Russland und China beschreiben? Alexaschenko. Für China bleibt Russland historisch betrachtet eine Bedrohung. Trotz aller Freundschaftsgesten bleibt die chinesische Haltung gegenüber Russland vorsichtig. China hat die Ereignisse im 19. Jahrhundert, das Ende des Zweiten Weltkriegs und die sowjetischen Abzüge von Industrieausrüstung aus der Mandschurei nicht vergessen. Auch die militärischen Konflikte zwischen der Sowjetunion und China in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren hat man nicht vergessen. Epoch Times. Aber China unterstützt Russland im Krieg gegen die Ukraine. Warum? Alexaschenko. Zunächst einmal haben wir keine offiziellen Belege dafür, dass China Russland während des Krieges direkt mit Waffen, Munition, Waffentechnologien oder anderen militärisch nutzbaren Gütern unterstützt hat. Was Peking liefert, sind sogenannte Dual-Use-Produkte, also Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Wir haben festgestellt, dass die Lieferungen solcher Komponenten deutlich gestiegen sind, teilweise um das 10- bis 30-fache. Das ist eine Reaktion des Marktes auf die Nachfrage. Wirtschaftlich spielt das für China keine große Rolle. Ich denke aber, dass China von einem langwierigen Krieg politisch gesehen profitiert, da ein schwaches Russland für China von Vorteil ist. Während sich die USA und Europa auf den Konflikt in der Ukraine konzentrieren, gewinnt China im Pazifik und in Südostasien mehr Handlungsspielraum. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass China die Entwicklungen in der Ukraine genau beobachtet. Anhand der Reaktionen des Westens kann China Muster für einen möglichen Konflikt mit den USA im Pazifik ableiten. Das ist für China strategisch sehr vorteilhaft. Epoch Times. Sie sagten, ein schwaches Russland ist für China vorteilhaft. Ist es denkbar, dass Putin sich von China abwendet und sich mit den USA verbündet? Alexaschenko. Ich denke nicht, dass Putin seine Politik ändert, aber lasst uns ein Szenario durchspielen. Eine Zeit nach Putin, sagen wir in 25 Jahren. Eine neue Führung Russlands könnte sagen, dass China kein verlässlicher Partner ist, dass China die russische Wirtschaft nicht unterstützt, keine Technologie liefert und keine Investitionen tätigt. In diesem Fall könnte Russland sich wieder dem Westen zuwenden, ähnlich wie Japan und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Für China wäre das eine ernsthafte Gefahr. Ein riesiges Nachbarland im Norden mit einer langen gemeinsamen Grenze und einem umfangreichen Nuklearsenal stünde plötzlich als potenzielle Bedrohung dar. Heute gilt Russland als einziger Verbündeter an Chinas Grenzen. Nordkorea ist ebenfalls ein Verbündeter, aber komplizierter und kleiner. Alle anderen Nachbarn wie Indien, die Länder im südchinesischen Meer, Südkorea, Japan, Taiwan stehen in einem Spannungsverhältnis zu China, teilweise mit offenen Konflikten oder hybriden Auseinandersetzungen. China wäre also von potenziell feindlichen Ländern umgeben. Epoch Times. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Alexaschenko. Es ist ein generationaler Ansatz. Es funktioniert in China, im Westen jedoch nicht. Die politischen Zyklen sind in den USA und den europäischen Ländern zu kurz. Kein US-Präsident denkt weit über seine zweite Amtszeit hinaus. Bei Präsident Trump endet die politische Perspektive 2028. Epoch Times. Wie würden Sie die Russland-Strategie von Präsident Trump einordnen? Alexaschenko. Die pragmatische Strategie der neuen US-Regierung besteht darin, die Beziehungen zu Russland zu stabilisieren, einen direkten militärischen Konflikt zu vermeiden und eine Einigung auf einen Waffenstillstand im Rahmen des hybriden Krieges anzustreben. Man möchte nicht unnötig Zeit und Ressourcen auf Russland verschwenden, sondern sich auf China konzentrieren. Ziel ist es also, die Hände frei zu haben, ohne Russland aktiv zu bekämpfen. Epoch Times. Halten Sie es grundsätzlich für möglich, dass der Bruch zwischen Russland und Europa überwunden werden könnte? Alex Aschenko. Ja, das denke ich. Die Grundidee dafür leitet sich aus historischen Erfahrungen ab. Als die Sowjetunion zusammenbrach, versäumte es der Westen, aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs zu lernen. Nach dem Krieg wurden Deutschland und Japan besiegt und die USA sowie die europäischen Länder wollten zunächst nicht, dass diese Länder wirtschaftlich, politisch oder militärisch wieder aufsteigen. Dennoch waren beide Länder 10 Jahre später wohlhabend und Mitglied westlicher wirtschaftlicher, politischer und militärischer Bündnisse. Man kann es sich vorstellen wie einen Tango, ein Tanz für zwei. Russland muss den Willen haben, sich dem westlichen System anzunähern, aber der Westen muss erkennen, dass gute Beziehungen nicht möglich sind, solange Russland kein Teil westlicher wirtschaftlicher und militärischer Strukturen ist. Es geht also um eine strategische Partnerschaft. Epoch Times. Was müsste dafür geschehen? Alex Aschenko. Europa muss sich fragen, will es einen Feind an seiner östlichen Grenze haben? Wenn ja, dann tut man am besten nichts. Will man aus einem Feind einen Freund machen, braucht es politischen Willen und aktive Anstrengungen. Epoch Times, vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Diop Löh.